Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil Unterscheidungen der Geister. Herzlich willkommen alle, die sich wieder hergetraut haben nach dem ersten und allen, die sich jetzt trauen. Ich gebe mal einen ganz kurzen Überblick, was wir das letzte Mal hatten. Unterscheidungen der Geister steht tatsächlich im Plural nur im Neuen Testament, nicht als eine Gabe, sondern als ein ganzes Gabenpaket. Ich halte das für wichtig, dass man das beachtet. Und wir haben verschiedene Dinge unterschieden. Es gibt so ein geistliches Beurteilungsvermögen, was jeder Christ haben sollte. Es gibt ein geistliches Gespür für geistliche Wirklichkeiten, das sich entwickeln sollte, und es gibt Charismen, Geistesgaben der Unterscheidungen der Geister. Wir haben uns dann mit dem Wort unterscheiden näher beschäftigt, was das bedeutet, und dann darüber gesprochen, warum muss eigentlich unterschieden werden. Wir hatten dort, weil Gott unterscheidet, es ist Gottes Wesen zu unterscheiden. Das sehen wir auch bei Jesus, das sehen wir beim Heiligen Geist, das Wort Gottes unterscheidet ebenfalls. Und es ist unser Auftrag in der Bibel zu unterscheiden und zu prüfen. Des Wesens des Teufels dagegen ist es, durcheinander zu bringen. Er ist der Durcheinanderbringer, er vermischt die Dinge. Und dann war ein dritter Punkt, was und wo muss unterschieden werden? Unterscheidung zwischen den Geistern. Was sind Geister eigentlich, habe ich versucht zu erklären. Ist ganz schön spannend, was es da geben kann. Und dann auch so etwas wie Unterscheidung zwischen Seele und Geist wäre wichtig. Unterscheidung zwischen Fleisch und Geist. Unterscheidung zwischen Leib, Seele und Geist. Dieselben Phänomene können ihren Ursprung im Leib, in der Seele und im Geist haben. Unterscheidung zwischen seelischem, geistlichem, dämonischem, Mischungen erkennen, mit denen wir es in der Regel zu tun haben. Unterscheidungen zwischen gesund und krank, Unterscheidung zwischen Anklage und Überführung, Unterscheidung zwischen Kritikgeist und Geisterunterscheidung, Unterscheidung zwischen Hure und Braut, Unterscheidungen in den Bereichen von Kultur und Kunst. Das ist so das, was wir hatten. Man kann es nachhören oder nachlesen, empfiehlt sich vielleicht. Ich mache mit diesem Punkt noch weiter. Wir haben dort noch einiges, und zwar Unterscheidung zwischen Zeitgeist und Heiligem Geist. Unterscheidung der Geister. Es gibt so etwas, was wir Zeitgeist nennen. Schwieriges Wort, was ist das eigentlich? Lässt sich, glaube ich, gar nicht so einfach sagen. Vielleicht eine Atmosphäre oder eine Denkart, eine Art zu fühlen und zu empfinden, die in einer bestimmten Zeit oder auch in einer bestimmten Gegend vorherrscht und die die Menschen dort mehr oder weniger prägt. So dass sie alle mehr oder weniger das Gleiche empfinden oder denken, reden und tun. Da hat so jede Zeit ihr eigenes Gepräge. Ich dachte so, könnte das eventuell etwas damit zu tun haben, was Paulus mal in Epheser 2,2 schreibt, dass es da ja die Zeit dieser Welt gibt, wo ein Herrscher der Vollmacht in der Luft herrscht, der Geist, der da wirkt in den Söhnen des Ungehorsams. Da ist von einem Archonta, das ist der Vorangehende, das ist der Führer, das ist ein Fürst, eine Geistesmacht, die eine Vollmacht hat. Exousia steht da als zweites und das Ganze wird in der Luft verortet und wird dann ein Geist genannt, der in einer bestimmten Menschengruppe wirkt. Und man sieht auch im Kolosserbrief und so, wenn Paulus von bestimmten Philosophien oder so spricht, dass er da sagt, dass da Mächte dahinter stehen können zumindest. Und ich denke, dass Ideologien und so etwas auch bestimmt sind von Mächten, die dort dahinter stehen, die das inspirieren. Und das ist eine spannende Geschichte. Wir können uns dem gar nicht entziehen. Wir sind alle davon geprägt, mehr oder weniger. Wir sollten dafür nur wach sein und dann nicht alles, was wir gerade so denken und empfinden, bloß weil es fromm ist, dem Heiligen Geist zuordnen, sondern auch schauen, könnte da auch ein Einfluss vom Zeitgeist her vorliegen. Ich nenne da mal Beispiele. Zu unserem Zeitgeist gehört so etwas wie Individualismus. Der ist in unserer Zeit sehr ausgeprägt. Also heute zählt das Individuum. Da zählt die persönliche Entscheidung alles oder die persönliche Freiheit. Da geht es um Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung. Es zählt kaum noch das Gemeinwohl, was früher mal ganz oben stand. Und das Persönliche kam sehr viel später. Und es ist in anderen Kulturen, China etwa oder so, heute noch so. Oder die Gemeinschaft, die Gesellschaft. Auch so etwas wie Unterordnung, Einordnung oder Gehorsam. Die Bibel spricht darüber, aber das ist uns völlig, kommt uns abwegig vor, sowas überhaupt noch zu denken und geschweige denn zu leben. Außer, dass wir uns unter sogenannte oder ja Sachzwänge unterordnen, dort sind wir nicht sehr mutig. Aber sonst machen wir uns von allem frei, was andere sagen. Wir pflegen sehr unser Persönliches und nehmen das als Maßstab. Und das schlägt natürlich auch auf die Frömmigkeit durch. Ich würde sagen, eins zu eins. Das heißt, ich entscheide, was und wie und wem ich glaube. Und wo ich dazugehöre und was für mich gut ist. Die Gemeinde oder die Gemeinschaft, in die ich gehe, die muss mir gut tun. Die muss mich fördern. Ich muss mich dort wohlfühlen. Ich sortiere mich dort ein, wo ich es für richtig halte. Ich bin der Maßstab für alles. Und wir belächeln heute vielleicht Menschen aus früheren Zeiten, Mittelalter oder so, die so dumm waren mit ihrem geozentrischen Weltbild, die meinten, alles kreist um die Erde, Sonne, Mond und Sterne und die Erde wäre der Mittelpunkt. Wir haben heute etwas viel Schlimmeres, wir haben ein egozentrisches Weltbild. Wir denken, alles dreht sich um uns und muss sich an uns orientieren. Und alles muss sich um meine frommen Wünsche und Befindlichkeiten drehen. So neu ist das gar nicht. Wir haben das schon im 2. Korinther 10 stehen. Da ist von denen die Rede, die sich selbst empfehlen, sich an sich selber messen und sich mit sich selbst vergleichen. Also ich bin der Maßstab für alles. Wir finden im Neuen Testament, dass da steht, im 1. Korinther 12 etwa, dass Gott die einzelnen Glieder in seinen Leib einsetzt, an der Stelle, wo er sie haben will. Und da ist die Gemeinde eine göttliche Größe, Gemeinde Gottes, nicht unsere. Manche reden von meiner Gemeinde, ich weiß gar nicht, was das ist. Wenn es was Echtes ist, ist es Gottes Gemeinde. Und da geht es um den Aufbau des Leibes Christi, das ist gar nicht unser Leib, das ist sein Leib. Wie gesagt, er setzt den zusammen, er baut den, er schafft den. Und da gibt es selbstverständlich eine Einordnung und eine Unterordnung und einen Glaubensgehorsam, das kann man heute kaum noch sagen. Aber die braucht's. Da zählt die Lehre der Apostel und nicht nur eine subjektive Eingebung. Der Heilige Geist hat mir gesagt, dann mache ich das. Es kann so sein, dass es von ihm kommt. Es kann auch von frommen Geistern kommen, was weiß ich, haben wir schon drüber gesprochen. Wer unterscheidet hier eigentlich mal bei dem, was Einzelne als persönliche Führung oder Reden Gottes erleben und behaupten, wer unterscheidet da mal zwischen Heiligem Geist und frommem Zeitgeist, zwischen einem objektiven Reden Gottes und subjektiven Wahrnehmungen und Einbildungen? Ich weiß, dass es sehr viele Nöte in den Gemeinden und Kirchen gibt, egal in welchen, aber dass sich Gemeinden und Kirchen heute immer weiter aufspalten und dass jeder so seine fromme Ich-AG aufmacht. Da darf man doch mal fragen, ist das vom Heiligen Geist inspiriert oder vom Zeitgeist? Ich denke, dass dort Zeitgeist kräftig mitmischt in dieser ganzen Entwicklung und dass das nicht nur vom Heiligen Geist ist. Ich schließe nicht aus, dass Gottes Geist mal eine andere Gemeinde führt oder so eine Gemeindegründung. Ich bin da offen dafür. Ich habe da kein Problem eigentlich, von der Sache her. Aber wenn man mal sieht, wie es weitergeht und so weiter, dann kann man auch manchmal ins Grübeln kommen. Und die Frage ist tatsächlich, ob nicht hier dieser Individualismus, der zu unserer Kultur hier zählt, ob der nicht genauso auch auf unser geistliches Empfinden und Entscheiden durchschlägt und das gar nicht so sehr nur vom Heiligen Geist ist, wie wir es denken, wenn wir solche Entscheidungen treffen. Wer lässt sich von Gott in den Leib Christi einfügen, statt sich selber zu suchen, was ihm passt? Also diese Frage, Herr, was ist eigentlich deine Platzanweisung? Wo möchtest du, dass ich eingegliedert bin? Und da kann es sehr, sehr unterschiedliche Antworten geben und auch sehr unterschiedliche Führungen. Das dürfen wir auch akzeptieren und stehen lassen. Da muss nicht jeder das Gleiche hören und erleben, gar nicht. Wenn jeder der Führung Gottes folgt, werden wir trotzdem geistlich eins sein, weil wir das dann merken, dass es vom Geist für diese Person so stimmt. Aber bitte unterscheidet hier zwischen einem frommen Individualismus und wirklich der Führung des Geistes. Ein zweites Kennzeichen unserer Zeit oder des Zeitgeistes ist, ich nenne es mal Relativismus. Es wird heute gar keine allgemeine Wahrheit mehr anerkannt, sondern die Wahrheit ist, dass es die Wahrheit nicht gibt, sagt man heute. Es zählen nur noch subjektive Wahrheiten. Für dich ist das wahr, für mich ist das wahr und das ist auch so in Ordnung. Solange du mir nicht vorschreibst und sagst, was ich für wahr halten sollte. Evangelischen haben wir nur einen Heiligen, das ist Sankt Pluralismus. Das heißt, sie haben so eine zweite Heilige, das ist Sankt Corona. Aber Katholiken haben noch mehr. Wir lassen heute alles stehen. Um die Wahrheit wird gar nicht mehr gerungen und gekämpft, auch in den Gemeinden wenig. Hauptsache, wir haben alle irgendwo Jesus lieb und reden von ihm und so. Und ich weiß es nicht. Ist das wirklich der Frieden? Ist das wirklich die Einheit, von der Jesus und das Neue Testament sprechen? Kann es eine Einheit auf Kosten der Wahrheit geben? Dass wir die so weglassen, unter den Tisch kehren, sagen, ist gar nicht wichtig? Oder ist es dann eine babylonische Einheit oder Teil davon? Ich beobachte, dass wir auch im frommen Bereich gar nicht mehr suchen oder dass ein Kriterium ist, ob etwas wahr ist, sondern das Kriterium ist, ob es funktioniert. Also wenn ich so und so bete oder das und das mache oder das und das glaube und es funktioniert und hilft mir, dann ist es gut. Vielleicht auch noch, wenn ich mich wohlfühle. Aber wir gucken gar nicht mehr, ob das biblisch wahr ist. Kann 10-mal funktionieren, es kann trotzdem von woanders her kommen und woanders hinführen. Das ist gefährlich. Es ist gefährlich, wenn wir das zum Kriterium machen, ob es geistlich funktioniert. Es gibt eine Stelle im zweiten Thessalonischer Brief, 10 bis 12, da ist von welchen die Rede, die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Die Liebe der Wahrheit nicht angenommen haben, damit sie gerettet werden. Und weil sie das nicht gemacht haben, macht Gott etwas. Hier steht deshalb, sendet Gott ihnen eine Macht des Irrtums oder der Verführung, dass sie der Lüge glauben, damit sie gerichtet werden, alle, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit hatten. Eine Macht, eine wirksame Macht, das steht eigentlich eine Energie des Irrtums. In der Esoterik wird viel von Energien gesprochen, die man so ernsthaft oder nutzt oder mit denen man eins ist. Hinter diesen Energien stehen Mächte. Hier steht, dass Gott so eine Energie, ganz wörtlich im Griechischen, schickt des Irrtums. Also wenn wir die Wahrheit nicht lieben, wenn das kein Kriterium mehr ist, dann schaut sich Gott das eine Weile an und dann verstärkt er das, indem er einen Geist der Verführung schickt, sodass wir die Wahrheit gar nicht mehr sehen können, sondern der Lüge glauben. Dann sind wir mitten im antichristlichen Reich. Das ist sehr gefährlich. Zeitgeist, dazu gehört für mich politische Korrektheit im Mainstream. Wenn man sich heute kirchliche Verkündigungen und auch Verlautbarungen anschaut, dann ist es oft nur noch das, was Greenpeace, Gewerkschaft, Rote Kreuz oder SPD und die Grünen, manchmal auch die CDU, auch sagen, soll bloß noch fromm garniert. Oder die Verlautbarungen des Ökumenischen Rates der Kirchen unterscheiden sich nur noch sehr wenig von den Verlautbarungen der UNO. Das ist doch merkwürdig, dass wir heute fast nur noch das aus der Bibel herauslesen, was andere ohne Bibel auch erkennen. Was ist das denn? Also ich beobachte in der gesamten Bibel, dass die Propheten immer das Gegenteil von dem gesagt haben, was alle anderen gesagt haben. Wenn die falschen Propheten und alle Politiker sagten Frieden, 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 sagten die Propheten, es kommt Verbannung, es kommt Krieg. Und wenn sie sagten, jetzt ist alles zu spät, jetzt kommen wir in die Gefangenschaft, jetzt ist alles verloren, dann sagten sie, nee, Gott wird euch wieder sammeln. Beobachte das doch bitte mal. Es ist immer genau im Kontrast zum Zeitgeist. Und wenn wir dasselbe sagen, wie alle anderen auch, und von denselben Themen bestimmt sind wie alle anderen auch, dann scheint mir da was nicht in Ordnung zu sein. Dann folgen wir dem Zeitgeist und ziehen ihm vielleicht einen schwarzen Talar drüber. Und das macht mir Sorge. Das macht mir Sorge. Anderes Phänomen des Zeitgeistes, es ist immer alles okay. Du bist okay, ich bin okay, wir sind okay. Die Frommen nennen das dann Gnade. Also wir reden sehr gern von der Liebe Gottes, weil das an zwei Stellen in der Bibel steht. Es gibt zwei Stellen, die sagen, Gott ist Liebe. Es gibt eine Menge Stellen, die was ganz anderes über Gott noch sagen. Ja, dass Gott gerecht ist, kommt viel öfter in der Bibel vor. Und dann verkündigen wir, Gott liebt dich, wie du bist. Amen. Das stimmt zwar zunächst, aber was daraus wird, ist doch dieses, du bist okay, ich bin okay, wir sind okay, alles ist okay, Gott ist bei uns. Und verkündigen die Gnade Gottes sehr, sehr einseitig. Und wir zitieren dann auch Paulus sehr einseitig. Jesus und die Evangelien und den Rest der Bibel lassen wir schon mal beiseite. Und dann ist Gnade nichts anderes als fromme Selbstbestätigung. Bonhoeffer hat prophetisch geschrieben von der billigen Gnade und hat wahrscheinlich nicht geahnt, wie recht er mit dieser Ansage hatte, weil er diese Dimension, die wir heute dort haben, wahrscheinlich selber überhaupt nicht ahnen konnte. Gnade kommt vom Kreuz, führt zum Kreuz und hat das Kreuz immer dabei. Ich sage diesen Satz nochmal. Gnade kommt vom Kreuz, sie führt zum Kreuz und sie hat das Kreuz immer im Gepäck. Und was ich beobachte an Verkündigung, auch in frommen und charismatischen Kreisen, ist, ich karikiere es mal ein bisschen, habt Spaß und amüsiert euch, denn Gott ist euch nahe. Das ist nicht das Reich Gottes, das ist frommes Allotria. Das Evangelium lautet, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wer verkündigt denn das noch? Das haben Jesus und die Apostel verkündigt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass im ganzen Neuen Testament niemand mit der Liebe Gottes evangelisiert? Niemand. Lest bitte mal, wie Jesus verkündigt, wie die Apostel gepredigt, was die gesagt haben. Da kommt es mit Buße am Anfang. Die Liebe Gottes wird nur im internen Bereich für die Gläubigen dann ausgeführt bei Johannes und so. Lest bitte mal, wie im Neuen Testament evangelisiert wird. Ich kenne keine evangelistische Predigt im Neuen Testament, wo mit der Liebe Gottes eingeladen wird. Ich sage nicht, dass das nur verkehrt ist. Ich wollte bloß mal darauf aufmerksam machen, wenn wir die Bibel lesen, dass dort die Akzente völlig anders sind. Und die Frage ist, ob das, was wir verkündigen, dann wirklich aus der Bibel kommt oder ob es von so einem Zeitgeist inspiriert ist, ist alles okay und du kannst so bleiben, wie du bist und Gott kriegst du auch noch dazu. Und wir schmeißen ihn noch so hinterher. Schwierig. Was ist das für einen Geist, der vielleicht in Sprachen betet und Wunder tut, aber den Ruf zur Umkehr und zur Heiligung ausklammert? Oder gegen die Schrift eine falsche Sicherheit verkündigt nach dem Motto, einmal gerettet, immer gerettet, egal was du tust und egal wie du lebst. Wenn du das vorgeschriebene 30-Sekunden-Gebet mal gebetet hast, Herr Jesus, komm in mein Leben und vielleicht noch Heiliger Geist, komm. Und dann sagt man, dann ist alles geritzt bis in Ewigkeit. Was ist denn das? Das hat mit dem biblischen Evangelium nichts, aber auch gar nichts zu tun. Wer bis zum Ende ausharrt, wird gerettet werden, steht bei mir in der Bibel zum Beispiel. Was haben wir aus dem Evangelium für eine Billigware gemacht? Alles unter der Überschrift Gnade. Ist das die biblische Gnade oder ist das dieser Zeitgeist? Alle sind okay. Bitte prüft dort mal an der Stelle. Was ist das für ein Geist, der immer Herr, Herr in den Gebeten sagt? Es gibt so Gebetsautomatismen, wo jedes dritte Wort Herr ist. Achtet da mal drauf. Und dann guckt mal, wo das in der Bibel immer steht. Herr, Herr. Lest mal diese Stellen, die gibt's. Eine ist Matthäus 7. Sie hat nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, ins Reich Gottes kommen. Und die sagen, haben wir nicht Dämonen ausgetrieben und sonst was gemacht, Wunder getan. Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Ihr lebt Gesetzlosigkeit. Ihr habt euch durch die Gnade gar nicht erneuern lassen. Ihr habt euer altes Leben weitergeführt unter dem Deckmantel der Gnade. Das wird Jesus nicht anerkennen. Er sagt, ich kenne euch nicht. Da nützen alle Wunder und frommen Sachen nichts. Steht in meiner Bibel. Ist so ein richtiger Stachel ins fromme Fleisch. Haben wir das im Blick? Zeitgeist, Gesundheits- und Wohlstandsreligion. Unser Zeitgeist sagt, so Hauptsache gesund und Hauptsache Wirtschaftswachstum. Das sagt die Welt. Die Frommen sagen, wenn du bestimmte Dinge und Gesetzmäßigkeiten beachtest und richtig glaubst, dann funktioniert das. Dann macht Gott jeden gesund und auch reich. Wenn du bestimmte Gesetzmäßigkeiten beachtest und die mit deinem Mund bekennst, funktioniert es. Nein, es funktioniert nicht immer. Weder in der Welt noch in der Gemeinde. Dieses Wohlstandsevangelium, das Christus zum Geschäftspartner und Wellnesstrainer macht, das konnte nur in Amerika entstehen. Weil das dort der Zeitgeist ist, durchaus erfolgreich. Ich will das nicht nur kritisieren, aber dieses Evangelium konnte nicht in Sibirien entstehen, in den Lagern. Versteht ihr das? Und wer wird denn im Himmel mal oben sitzen? Die von Amerika, denen es gut ging, oder die in Sibirien? Konnte auch nicht in der koptischen Kirche entstehen, die wir vielleicht verachten, weil sie nur liturgisch ist, aber die sich am Strand reihenweise abschlachten lassen vom IS und die zu Christus stehen. Das ist nichts mit Wohlstandsevangelium. Das sind Mütter, die danken können für die Ehre, die ihren Söhnen zuteil wurde, aber nicht nur perversenweise, dass sie selber in Selbstmord gehen, natürlich. Gott will nur, dass es dir hier und heute gut geht und du gesund bist und reich bist. Das ist nicht das biblische Evangelium. Das kommt eher aus der christlichen Wissenschaft oder aus der säkularen Lehre oder vom positiven Denken oder aus dem New Age-Bereich. Natürlich, ich sagte ja letztes Mal, wenn der Teufel einen Zug Lügen in die Welt bringen will, spannt er eine Lokomotive Wahrheit davor. Natürlich ist auch hier Wahrheit drin. Natürlich bricht das Reich Gottes hier an. Und da gehören auch Zeichen dazu und da versorgt Gott, da geschehen Heilungen, da geschehen Wunder, da gibt es ganz viel Gutes. Ja. Und wir erleben immer noch viel zu wenig an Heilung und so. Jedenfalls ich. Ja, also. Aber wir leben noch auf der Erde, wir sind noch nicht im Himmel und das Reich Gottes in Vollendung kommt erst dann. Und wenn wir hier alles ins Diesseits verlegen, haben wir nicht das biblische Evangelium, Leute. Da haben wir was verzerrt. Das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft für alle, die wirklich gerettet werden. Für mich ist das Kreuz das Siegel der Echtheit. Das heißt, wenn in der Verkündigung und im Lebenswandel das Kreuz nicht sichtbar wird. Ich sage es nochmal, wenn in der Verkündigung und im Lebenswandel des Verkündigers das Kreuz nicht sichtbar wird, dann haben wir das für uns, was Paulus die Überapostel oder Superapostel nennt. Er nennt sie aber dann auch noch falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, Diener Satans oder Diener ihres Bauches. Wo wird das noch gesehen und unterschieden? Hier ist ganz viel auch vom, sag mal, amerikanischen Zeitgeist in die christliche Szene reingeschwappt. Bei allem, was dort auch gut ist, was man übernehmen kann. Ja, ich will nicht das Kind mit Bade ausschütten, aber wir müssen unterscheiden, heißt genau sortieren. Nicht alles vorwerfen und pauschal, sondern differenzieren, unterscheiden. Ich sage manche Dinge hier ein bisschen stark, um es deutlich zu machen, weil, ja, ich finde bei manchen ein bisschen, versteht er vielleicht. Und diesen Zeitgeist gibt es eben immer auch in frommen Varianten. Es gibt immer einen frommen Abklatsch vom Zeitgeist. Wir erkennen das im Nachhinein oft dann gut, nützt uns bloß nichts mehr. Also im Nachhinein fragen wir, wie konnte das sein, dass so viele Christen auf Hitler reingefallen sind? Und zwar nicht nur aus den Landeskirchen oder katholischer Kirche, sondern genauso in Freikirchen und landeskirchlichen Gemeinschaften. Je frommer, desto schlimmer manchmal. Wieso haben die nicht gesehen, dass das ein dämonisches System war, in das Hitler eingebunden war und dass er selber hochgradig besessen war? Wieso haben die das nicht mitgekriegt? Warum sind die dort mitgelaufen? Warum gab es nur wenige, die etwa zur Bekenntenkirche gegangen sind oder die das durchschaut haben? Es waren wirklich nur wenige. Man kann das im Nachhinein immer gut erkennen, weil man sieht, wie es ausgegangen ist und alles, und heute wissen wir alles besser. Aber ich kann fast nicht sagen, wie sehr mich das umtreibt, dass wir Christen heute zu den Themen, die durch die Medien gehen oder die dort hochgespült werden oder hochgespielt, oft überhaupt keine eigene Sicht und Meinung haben, sondern genau dieselben Dinge, bloß in frommen Varianten, wiederkäuen und nachdenken, gar nicht selber denken, nachreden und so weiter. Und ich fürchte, dass es so ist, dass so wie es unter Hitler nur eine kleine Minderheit gab, die unterschieden haben und das gemerkt haben, dass es heute überhaupt nicht anders ist. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir da irgendwo weitergekommen sind. Man sieht es nicht, weil man selber jetzt so drinsteckt. Ne? Man kann man sich nicht im Nachhinein der Distanz dann betrachten. Aber uns muss bewusst sein, dass es einen Zeitgeist gibt, der kann sich immer mal ändern, da gibt es auch viel Gutes drin, ich will das gar nicht leugnen, aber wir müssen bitte das unterscheiden von dem, was die Bibel sagt und dort wirklich differenzieren. Das war mir noch ein sehr wichtiger Punkt zu dem, was zu unterscheiden ist. Kommen wir jetzt zu dem vierten großen Punkt, Unterscheidungsgaben im Neuen Testament. Das erste Interesse bei dem Thema ist ja vielleicht, ja, wie kann das bei mir aussehen, dass ich die Geister unterscheiden kann? Es ist wichtig, dass wir erstmal reinschauen, wie sah das bei Jesus aus und bei den Aposteln, wie sehen wir, wie sie in diesen Gaben gelebt haben. Und wenn wir das studieren, dann kriegen wir auch einen Eindruck davon, wie das bei uns aussehen kann. Ja, von daher ist das, glaube ich, sehr wichtig und wir lernen da schon eine ganze Menge von dem, was dann auch für uns ganz praktisch gilt. Ich würde also mal zu Unterscheidungsgaben bei Jesus kommen. Markus 2 predigt Jesus in einem Haus. Da kommen welche, steigen ihm aufs Dach, decken es ab und lassen einen Gelähmten herunter. So heißt es, als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Lesen wir zunächst, Jesus sieht den Glauben der vier Freunde. Ich denke, dass er diesen Glauben nicht nur aus ihrem Verhalten geschlossen hat. Wir lesen an vielen Stellen, dass Jesus den Glauben von Menschen gesehen hat, dass er ihn erkannt hat, dass er ihn anerkannt hat. Das ist später dann auch bei den Christen der Fall. Das nächste, was Jesus sofort sieht, ist, dass der Gelähmte als erstes Vergebung braucht, weil offenbar Sünde ihn lahmgelegt hat, buchstäblich. Eine Geschichte, wo wir vielleicht nie selber auf Unterscheidungsgabe kämen, aber Jesus sieht, wo Glauben ist. Und Jesus sieht, dass diese Krankheit keine körperlichen Ursachen zuerst hat oder irgendwas, sondern dass eine geistliche Ursache vorliegt, die er zuerst angeht. Das andere kommt dann auch noch. Matthäus 16, in anderen Evangelien steht es auch, Jesus fragt seine Jünger, wer er ihrer Meinung nach ist. Erst was die anderen denken, dann was sie denken. Und Petrus bekennt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus gratuliert, er sagt, selig bist du, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Jesus sieht im Augenblick, dass Petrus hier nicht aus sich selbst redet, dass das nicht ein Analyseergebnis seines Verstandes ist, sondern dass er eine Offenbarung von höchster Stelle bekommen hat, von Gott, dem Vater. Es ist keine menschliche Erkenntnis. Unmittelbar darauf beginnt Jesus, seine Jünger vorzubereiten auf seine Leiden. Dann nimmt ihn Petrus beiseite und will ihm das ausreden. Und darauf beschimpft ihn Jesus und tadelt ihn. Er sagt, geh weg von mir, Satan, hinter mich, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Das ist eine hochinteressante Stelle. Aus derselben Person spricht in einem Augenblick Gott und im nächsten Augenblick Satan. Und das ist der geistliche Leiter, der Fels und sonst was. Das kann es bis heute geben. Und am wirksamsten kann der Teufel durch geistliche Menschen, durch geistliche Leiter sprechen. Aber es am wenigsten erkannt. Das ist die beste Tarnung. Jesus erkennt es im Augenblick. Und er geht den Petrus tatsächlich an, er schimpft, das ist ein Wort, was dort steht, was er sonst gegenüber Dämonen braucht, wenn er sie zurechtweist und ausweist. Dasselbe Wort. Er sieht wirklich Satan hinter dem Petrus oder in ihm am Werk. Ist erschreckend. Ist nicht schlimm, wenn man Buße tut und wenn man das erkennt, das kann passieren. Deswegen muss man den Petrus überhaupt nicht verurteilen. Man kann ihm weiter gratulieren zu der Erkenntnis, die er von Gott hat. Aber man muss sortieren. Das war von Gott und das war von der Gegenseite. Und das, was so schön menschlich klingt, ist in Wahrheit teuflisch, sagt Jesus. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Spannende Sache. Johannes 8, Jesus diskutiert mit den Frommen seiner Zeit, sie beginnen an ihn zu glauben, das wird anerkannt und dann erkennt Jesus, dass sie noch frei von der Sünde werden müssen, an die sie gebunden sind, wo sie noch Knechte sind. Und da fangen diese Frommen an, das zu bestreiten. Sagen, wir sind längst frei, wir sind nie jemandes Knechte gewesen und so weiter. Und Jesus bescheinigt diesen Leuten, dass sie den Teufel zum Vater haben und nicht von Gott sind. Und dass sie in der Lüge leben und die Wahrheit nicht ertragen können. Das sind fromme Leute, das sowieso, die an ihn anfangen zu glauben, wo aber noch eine Bindung an Sünde ist. Und sobald Jesus das anspricht, werden sie verrückt, schlagen dagegen aus. Und das scheint bis heute so zu sein, dass am meisten die sich gegen eine notwendige Befreiung wehren, die sie am nötigsten haben. Und das bis ganz im frommen Bereich. Was machen die Frommen? Lest Johannes 8, sie werfen Jesus vor, dass er einen Dämon hat. Finde ich interessant. Das, was sie haben, werfen sie Jesus vor, spiegeln sie in Jesus hinein. Und das ist bis heute gar nicht so selten, dass, ich sag's mal so, dämonisch gebundene Fromme die Dämonen in allen anderen sehen, bloß nicht in sich selber. Und dann von den anderen all sagen, die sind von unten oder vom Teufel oder sonst was. Johannes 8. Jesus unterscheidet hier sehr klar, die Bibel auch. Ansonsten finden wir sehr häufig, dass Jesus Dämonen ausgetrieben hat. Das war ein Drittel seiner Tätigkeit, schätzt man. Er hat also sofort gesehen, wo die am Werk sind und hat die ausgetrieben. Und er konnte offensichtlich auch im Augenblick unterscheiden, ist diese Krankheit, hat das eine dämonische Wurzel oder braucht sie Heilung? Ist ja nicht immer dasselbe. Verkrümmter Rücken kann anatomisch bedingt sein und eine Frau hat aber einen Geist der Krankheit oder Schwäche. Selbe Aussehen, äußerlich, völlig unterschiedliche Ursache. Jesus hat das immer sofort unterschieden. Er hat diese Gabe natürlich in hohem Maße praktiziert. Jesus hatte alle Gaben, die wir im Neuen Testament finden. Und er hat die Dämonen nicht reden lassen, auch wenn sie die Wahrheit gesagt haben. Die haben ja oft gesagt, du bist der Heilige Gottes oder du bist der Sohn Gottes, der mehr erkannt als die ganze Umgebung, als die Menschen. Er hat sie nicht zu Wort kommen lassen, obwohl sie die Wahrheit sagen, weil er Dämonen als Informationsquelle prinzipiell abgelehnt hat. Er hat sich das nicht angehört. Er hat auch da ganz klar unterschieden. Also nicht nur zwischen Wahrheit und Lüge, sondern von der Quelle, aus der es kam. Und auch eine Wahrheit aus der falschen Quelle hat er abgelehnt. Die hat er nicht einbezogen. Hätte es auch damit vermarkten können. Die erkennen es, wer ich bin, ihr bitte auch oder so. Ja? Hat er nicht gemacht. Er hat dort keine Kompromisse geschlossen. Er hat unterschieden und zwar knallhart und haarscharf. Unterscheidungen in der Apostelgeschichte, in den Briefen. Apostelgeschichte 5. Das ist eine interessante Geschichte. Da haben welche so ihren Besitz verkauft und haben das Geld gebracht in die Gemeinde und gespendet und so weiter, legen es den Aposteln zu Füßen. Und der Hananias kommt und Petrus sagt im Augenblick, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Hagar zurückbehalten hast? Es war nicht das Problem, dass er was zurückbehalten hat, das konnte er machen. Problem war, dass er gelogen hat, dass es alles wäre. Das ist ein gläubiger Mann, ja? Hananias ist gläubig, gehört zur Gemeinde und ist zu großen Opfer bereit, dass wir vielleicht alle nicht fertig kriegen würden. Und dieser Mann ist, dessen Herz von Satan erfüllt, erschütternd, aber steht hier. Manche diskutieren darüber, ob das sein kann. Hier konnte es sein. Du hast Gott belogen. Dann kommt die Frau und es passiert dasselbe. Warum seid ihr einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Petrus sieht es sofort, das ist die Gabe der Unterscheidung. Ihr könnt auch sagen, der Herzensschauer. Also im Augenblick des Erkennens. Apostelgeschichte 8. Da kommen Petrus und Johannes nach Samaria und treffen dort eine Menge Leute, die zum Glauben gekommen sind und getauft worden sind. Und dann stellen sie sofort fest, dass sie noch nicht den Heiligen Geist empfangen haben. Das finde ich bemerkenswert. Wurde dann nachgeholt? Aber die Frage ist, woran haben die das denn gemerkt? Erstens würden wir es theologisch gar nicht so sagen. Wir würden sagen, die sind zum Glauben gekommen, sind getauft, also haben die den Heiligen Geist. Das ist unsere Lehre. Es wird hier anders gesehen. Ich kann die Bibel deswegen nicht umschreiben. Und woran haben die gemerkt, dass der Geist fehlt? Frage ist, würden wir es heute merken? Ich vermute mal, wir würden es nicht merken. Wir würden sagen, jeder Gläubige hat den Heiligen Geist, was in gewisser Weise auch stimmt. Und dann sagen wir, das kann man gar nicht merken und unterscheiden, ob jemand den Heiligen Geist hat. Entschuldigung, es konnte damals jedes Gemeindeglied unterscheiden, ob jemand vom Heiligen Geist erfüllt ist oder nicht. Apostelgeschichte 6 haben wir die Wahl der Diakone, und da gab es ein Wahlkriterium. Es sollten Leute voll Glaubens und voll Heiligen Geistes sein. Voll Geist und Weisheit sind. Wir haben demnächst Kirchenvorstandswahl. Macht man das als Kriterium. Bitte wählt nur die Leute, die geisterfüllt sind. Schreibt das mal hin. Lass dafür einen Sturm der Entrüstung losgeht. Kann man alles gar nicht machen. Die haben es gemacht. Offensichtlich hatte es noch gar nicht Unterscheidungsgabe wahrscheinlich. Es ist einfach ein geistliches Urteilungsvermögen, was allgemein gut war in der frühen Christenheit. Und schon das fehlt uns. So. Dann beten die und die kriegen den Heiligen Geist, das Wort zu hören und zu sehen, finde ich auch interessant. Und dann kommt der gläubige Simon zu ihnen. Der war auch gläubig geworden und getauft. Das wird nicht bestritten, dass das nicht echt gewesen wäre. Der Mann war zum Glauben gekommen an Jesus. Und er war getauft, er war gläubig. Und dann imponiert ihn das ja, was sie da machen, wenn die Hände auflegen, was da passiert. Und will das auch gerne, bietet dafür Geld an. Gibt ja auch heute geistliche Dienste, die dafür Geld haben wollen. Gut, wer eine Ausbildung hat, ist was anderes und der davon lebt, aber gut. Und was macht Petrus hier? Er fährt ihn an, aber ziemlich barsch, gar nicht höflich, gar nicht schön christlich. Fährt ihn an, du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott, denn ich sehe, registrieren wir das, ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verstrickt in Ungerechtigkeit, das heißt in dämonischen Fesseln der Ungerechtigkeit. Das ist ein Mann, der noch gebunden ist, der noch nicht befreit ist aus seiner okkulten Vergangenheit. Das konnte Petrus gar nicht wissen, der kam von Jerusalem, der hat das überhaupt nicht miterlebt, die Vergangenheit, was der Simon dort vorher betrieben hat. Er sieht diesen Mann und er sieht im Augenblick diese dämonischen Verstrickungen im Herzen. Das ist Gabe der Geisterunterscheidung. Gabe der Herzensschau in Aktion. Apostelgeschichte 16, Paulus und seine Mitarbeiter geben Gottes Wort an einige Frauen weiter. Und sie merken, wie Gott der Lydia das Herz auftut. Und sie taufen sie dann. Und dann wird von ihnen gesagt, das heißt, die Lydia sagt es ihnen, dass sie zu dem Urteil gekommen sind, dass sie an den Herrn Jesus gläubig ist. Luther übersetzt etwas verschleiernd die Lydia mit den Worten, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube. Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube. Im Urtext steht, wenn ihr gerichtet habt. Kekritkate, also gerichtet von Krino. Wenn ihr zu dem richterlichen Urteil gekommen seid, dass ich glaube, wenn ihr das unterschieden habt, dass ich an den Herrn gläubig bin, dann kommt bitte auf mein Haus und so weiter. Wir sagen ja heute, man kann und darf überhaupt nicht feststellen und wissen oder sagen, ob jemand gläubig ist oder nicht. Weil der Glaube natürlich eine Herzensangelegenheit und ins Herz zieht allein Gott, nicht wir. Das ist einerseits richtig. Andererseits, kann wieder nur sagen, lest bitte mal das Neue Testament daraufhin durch. Es war im Neuen Testament an keiner Stelle ein Problem festzustellen, ob jemand gläubig und vom Heiligen Geist erfüllt ist oder nicht. Das konnte jeder Christ beurteilen. Das ist jetzt starker Tobak, aber überprüft's mal, lest mal die Bibel, ob diese Behauptung jetzt stimmt. Manche gucken mich ungläubig an, könnt ihr gerne machen. Mein Eindruck war für die ersten Christen ein geistliches Urteilungsvermögen selbstverständlich, was uns weithin fehlt. Von der Unterscheidungsgabe oder Gaben wollen wir da gar nicht reden. Das Problem ist dann, dass wir noch aus diesem Fehl noch eine geistliche Tugend machen. Also wir sagen ja dann, das kann man ja gar nicht wissen und sehr stolz und sehr anmaßend und so weiter und so weiter. Das kann doch alles sein. Ich stelle nur fest, in der Bibel wird es unterschieden. Und zwar kein Problem, es festzustellen. Überprüft es mal. Wenn man dann weiterliest, bekommt Paulus während seiner Evangelisation kostenlos eine Werbefachfrau an die Seite gestellt. Die läuft also da mit und ruft laut: Diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Da ist jedes einzelne Wort davon wahr. Jedes einzelne Wort. Und wir würden uns vielleicht über diese prominente Werbung freuen. Das ging so viele Tage. Wie reagiert Paulus? Hier steht, er wurde darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Er wurde aufgebracht. Wenn man das ausführliche übersetzt, das Wort, was dort steht, dann steht da, das machte ihm durch und durch Mühe. Das hat ihn beschwert, es war anstrengend, es strengte ihn durch und durch an, es raubte ihm alle Kräfte, das ist ein entscheidendes Kennzeichen für dämonische Aktivität, dass dort die Kräfte abgezweigt werden, das sind Schmarotzer. Es ärgerte ihn, es ging ihm tierisch auf die Ketten und den Senkel. Er kriegte ja schlechte Laune, kann man noch sagen. Er wurde richtig böse. Und so kann die Unterscheidungsgabe wirken. Man hört etwas, man sieht etwas, das scheint alles in Ordnung zu sein. Und es wird einem innerlich übel oder man wird innerlich aufgebracht, man kriegt Wut, man könnte sagen, die Nerven drehen durch. Es nimmt einem die Kraft. Man wird emotional total aufgewühlt, ohne dass man eigentlich einen äußeren Grund dafür hätte. Ich sage nochmal, rational, vom Verstand her gesehen, war alles richtig, was die Frau sagte, alles. Und Paulus spürt, innerlich, und zwar heftig, dass die Quelle finster ist. Das ist die Gabe oder eine Gabe der Unterscheidung in Funktion. So kann das aussehen, ganz praktisch. Bis heute. Gucken wir nochmal im zweiten Korintherbrief. Da haben wir das Kapitel 11. Und da redet Paulus von den Superaposteln. Die haben tolle und kluge Predigten gehalten, waren alle begeistert. Die haben Zeichen und Wunder getan, noch und nöcher. Und haben offensichtlich auch recht gut davon gelebt. Auch ein interessantes Merkmal von manchen Leuten, dass sie sehr gut von ihren Verkündigungen leben, sich etliche Flugzeuge leisten können und sonst was. Mercedes ist noch gar nichts. Und Paulus merkt bei diesen Leuten, da wird ein anderer Jesus verkündigt, so nennt er das. Und es ist ein anderes Evangelium. Hier wird ein anderer Geist weitergegeben und bereitwillig empfangen. Und das ist nicht der Heilige Geist. Und er beklagt, dass die Korinther sich das gerne gefallen lassen, weil das so angenehm ist, weil das so fetzt, weil das so toll ist, weil man sich so toll dabei fühlt. Und Paulus sagt, das sind falsche Apostel, das sind Lügenapostel, das sind Pseudo-Apostel, das sind böswillige, listige Arbeiter, die sich verstellen als Apostel Christi. Er sagt, das sind Diener Satans, die sich als Diener der Gerechtigkeit verstellen, so wie Satan selbst sich als Engel des Lichts verstellt. Das sind sehr starke Sätze, das von seinen frommen Kollegen zu sagen. Da gibt es so von Verfahren wegen Diskriminierungen und schlimmeren Sachen und Verhetzung und sowas, ja? Und er unterscheidet hier knallhart, nicht nur die liegen ein bisschen daneben, die sind ein bisschen einseitig und das Kreuz gehört da auch noch dazu und nehmt das doch bitte auch mal noch mit rein und so, so schon freundlich, überhaupt nicht. Er zieht hier wirklich blank, weil es zwischen Licht und Finsternis keine Kompromisse geben kann. Er scheidet, unterscheidet. Und in der Offenbarung lesen wir Offenbarung 2 von den Christen in Ephesus. Da steht, ihr habt die Apostel geprüft und habt die erkannt und aussortiert, die in Wahrheit keine Apostel sind. Und da steht, ihr konntet es nicht ertragen. Scheinen normale Christen denselben Widerwillen empfunden zu haben gegenüber Leuten, die sich als Apostel ausgaben, wie Apostel bei dieser Wahrsagefrau empfunden hat, konnten es nicht ertragen. Es kann sein, dass wir etwas, was vielleicht äußerlich prima läuft, wo die Worte alle stimmen, wo die Atmosphäre super ist, wo alle begeistert sind, dass wir das trotzdem in einer Ecke unseres Herzens oder überhaupt völlig unerträglich finden. Und vielleicht überhaupt keine äußere Erklärung dafür haben, wieso das uns so auf die Ketten geht oder wieso wir dort so einen Unwillen in uns haben. Wenn das so ist, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass sich die Gabe der Unterscheidung hier meldet. Dann sollte man mit anderen mal Kontakt aufnehmen, die vielleicht auch so etwas wie ein geistliches Gespür haben und sollte schauen, empfindest du das auch so? Oder wie geht es dir damit? Ich denke, man kann das nicht nur für sich alleine entscheiden, man braucht dann die Rückmeldung mit anderen, weil man sich alleine immer noch irren kann. Es kann auch völlig andere Gründe haben. Da hat man was Schlechtes gegessen, ist einem deshalb schlecht oder so. Also, dass man das, ja, kann ja sein, dass man das unterscheiden lernt und dass man dann mit der Zeit auch Erfahrungen macht, wie diese Gabe wirkt. Oder wie sie bei einem selber wirkt, das kann auch unterschiedlich sein. Der eine merkt so und der andere merkt so. Und wir müssen noch ein bisschen weiter differenzieren, wie Paulus unterwiesen und unterschieden hat. Wenn wir den Philipperbrief schauen, Kapitel 1. Da redet er von Leuten, die Christus verkündigen. Er sagt, einige machen es aus guter Absicht und aus Liebe. Und andere predigen Christus aus Neid und Streitsucht und Eigennutz und nicht lauter, sondern wollen mich damit ärgern. Dort hat das mit Leuten zu tun, die zwar das echte Evangelium verkündigen, und das ist in Ordnung, aber aus falschen Motiven heraus. Das ist also nochmal ein Unterschied. Es kann die Botschaft echt sein, die Botschaft darf man abnehmen, aber mit der Motivation des Verkündigers stimmt was nicht. Deswegen kein falscher Verkündiger, ist kein Irrlehrer, ist kein falscher Prophet, kein falscher Apostel, ist nur am Herzen irgendwas nicht geheiligt, sodass da ein falsches Motiv durchkommt. Und das kann auch heute sein, dass jemand das wahre Evangelium durchaus verkündigt, aber dass er ein Problem, was weiß ich, mit Selbstdarstellung hat oder ein Narzisst ist oder irgend sowas und dass das einem auch aufstößt. Das darf einem auch aufstoßen, das darf einen auch ärgern, aber dann bitte nicht den Verkündiger verwerfen, bloß weil er Narzisst ist oder sein Motiv nicht ganz stimmt, sondern sortieren, doch die Botschaft, die er hat, die ist die richtige, die kann man weiterempfehlen, auch wenn in seiner Person ein Problem noch ist. Ja, es gibt also nicht nur die Unterscheidung zwischen wahr und falsch und richtig und dämonisch und sonst was, sondern es kann auch ins Herz sich was einschleichen. Auch das wäre durch so eine Unterscheidungsgabe herauszufinden und auch zu unterscheiden. Das wäre mal so ein Durchritt jetzt durchs Neue Testament, so ein paar Stellen, die mir aufgefallen sind zu dem Thema. Vielleicht sollten wir auch eine Zäsur machen, weil das so ein Block ist. Vielleicht sind auch Fragen, die wir jetzt dazu stellen wollen. Ja, es ist ein Es ist ein Unterschied zwischen beurteilen und richten. Also das endgültige Urteil steht nur Gott zu oder das Richten. Weil nur er weiß auch, was für ein Mensch, was er für Voraussetzungen überhaupt hatte und was in seinem Herzen wirklich ist. Aber wir müssen beurteilen. Das sagt die Bibel immer wieder, das sagt Jesus auch oder das sagt auch Paulus, könnte man jetzt durchgehen, viele Stellen. Er macht zum Teil einen Vorwurf, dass er es nicht richtet, nicht beurteilt die Dinge. Beurteilen heißt nicht verurteilen. Eine zweite Frage ist, wie man damit umgeht. Aber das ist vielleicht sogar die schwierigere Frage. Denn wenn ich etwas erkenne, wie jemand geistlich steht, heißt es ja nicht, dass ich das rausposaunen muss oder drüber mit anderen reden muss oder mich über ihn stellen muss. Es kann sich auch ganz schnell dort ein Hochmut einschleichen und dann bin ich in höchster Gefahr. Die Gefahr ist riesengroß. Das ist aber, geht's aber eher um den Umgang mit der Wahrnehmung. Ich denke, dass die Wahrnehmung nötig ist, damit ich in der Seelsorge oder auch so Dinge unterscheiden kann und auch weiß, mit wem ich es zu tun habe, mich entsprechend danach richten kann und ihm das sagen kann, was er auch aufnehmen kann im Augenblick zum Beispiel. Dort muss ich ein Stück spüren, wo er steht und was ich ihm zumuten kann zum Beispiel, wird's ganz praktisch. Ja, ist Milch dran, ist Schwarzbrot dran, Schnitzel oder was weiß ich, eine Infusion. Also das ist ein haarscharfer Unterschied auch, es kann auch ineinander übergehen und es schleicht sich ganz schnell ein verurteilender Hochmut ein. Und den spüren selbst Nicht-Christen noch 300 Meter gegen Wind, wenn ihnen fromme Christen entgegenkommen in dieser Haltung. Und das hält sie ab, zum Glauben zu kommen, muss ich so sagen. Ja? Und da ist bei uns diese Mischung vielleicht von der richtigen Wahrnehmung und einem völlig falschen Umgang damit. Ja, dass wir nicht die Reife haben, dass vielleicht sogar eine Geistesgabe da ist, aber die Frucht überhaupt nicht, dass wir in Liebe und Geduld damit umgehen. Und es soll ja alles, was wir wahrnehmen, am Ende auch zu Jesus führen, uns selber und auch die Person, uns ins Gebet, dass wir damit zu Jesus gehen und die Person zu Jesus bringen, ihr helfen und nicht, dass wir es irgendwie aburteilen oder da froh sind, dass die noch nicht so weit ist oder was da alle geben kann dann. Ja? Also dort wird es problematisch, wie wir damit umgehen, Nicht mit der Wahrnehmung, die ist notwendig. Genauso. Das eine ist die Gabe, das andere ist wirklich die Anwendung. Und wenn uns etwas gezeigt wird, heißt das überhaupt noch nicht, dass wir es unternehmen sollen. Manchmal ist es nur für uns, manchmal nur fürs Gebet, manchmal braucht es noch eine Zeit, bis es da mal gesagt wird. Ich war vor einer Weile mal bei meinem Seelsorger mit einem bestimmten Problem. Er sagte, ja, das sehe ich schon lange bei dir, aber es war noch nicht der Zeitpunkt, dass das mal hochkommt. Ja, und da hat er jahrelang gewartet und hat mir das nicht gesagt. Hat gewartet, bis Gott mich dahin gebracht hat, dass ich das erkenne. Das ist Weisheit auch im Umgang mit so einer Gabe, wo jemand sieht, was los ist, aber er kann es für sich behalten. Hat sich das nie merken lassen, hat mich lieb und alles, ne? Und aber hat es dann mal gucken lassen, ja, das weiß ich schon lange. Und ne? Genauso. Ja, würde ich mir für mich auch mehr Reife wünschen. Aber es hilft vielleicht schon, sich klarzumachen, dass das eine zweite Sache ist. Das eine ist, was ich wahrnehme, was ich damit mache und wie ich reagieren soll, ist ein völlig zweites Thema. Da braucht es eigentlich nochmal genauso eine Offenbarung wie für die Wahrnehmung selber. Und wenn ich mir das erstmal bewusst mache, okay, ich nehme das jetzt wahr, das war Schritt 1 und jetzt muss ich wirklich zu Gott gehen oder mit anderen überlegen und darüber beten, was ist jetzt meine Aufgabe, habe ich da überhaupt eine und welche Art und welche Liebe? Und wenn ich für jemanden keine Liebe habe, sollte ich wahrscheinlich gar nichts tun und sagen, sondern warten, ob mir oder bis wann Gott mir Liebe gibt und dann kann ich damit kommen. Und wenn die Liebe dort nicht ist oder nicht Gott auch ein Erbarmen gibt für diese Person, dann wäre es vielleicht besser, die Klappe zu halten. Ne? Weil wenn Gott eine Berufung gibt oder einen Auftrag, dann wird er auch eine Liebe und Erbarmen zu dieser Person hingeben. Das wäre für mich so ein Kennzeichen von Echtheit, dass es jetzt dran ist. Und solange das fehlt, ist es vielleicht besser, selber erstmal Buße zu tun über eigenen Hochmut oder sonst was und zu warten, bis Gott dort grünes Licht gibt, wenn er es gibt. Manchmal ist es einfach nur ein Training, dass man hineinkommt und irgendwie die Gabe entwickelt, kann ja auch sein. Dass man selber gar nicht, oder dass jemand anders mal kommt und man kann es ihm dann bestätigen, ja, habe ich auch so erkannt und der hat dann einen Auftrag. Was weiß ich, da gibt es 1000 Varianten. Also es ist wirklich ein zweiter Schritt, was ich dann mit dieser Wahrnehmung mache. Man sollte nie bei einer Geistesgabe unmittelbar reagieren, sondern immer erst warten, Herr, ist es dran, wann ist es dran, wo ist es dran, wie ist es dran? Das denke ich, ganz wichtig. Gut, dann schließ mal ab, ich bete nochmal und, oder? Herr Jesus, dein Wort ist die Wahrheit. Bitte heilige uns in der Wahrheit. Und lass uns von deinem Wort her erkennen, was heute Abend von dir war und was nicht. Und dann zeig uns bitte auch die Themen, wo du uns persönlich weiterbringen willst, wo für uns jetzt Schritte anstehen, wo wir wachsen können, wo du uns beschenken willst oder auch wo wir warten sollen. Aber wir dürfen bitten, dass du uns erleuchtete Augen des Herzens gibst, dass wir erkennen, wo du bist, wo du am Werk bist, wozu du uns berufen hast, was die Hoffnung ist, die von dir kommt und was zu dir führt. Und demnach, wie wir das Echte erkennen, dich erkennen, werden wir automatisch auch das Falsche unterscheiden können. Und so bitten wir dich um deine Erkenntnis, dass sie zunimmt, dass wir dich, Vater, dass wir dich, Jesus, dass wir den Heiligen Geist und sein Wirken und dass wir dein Wort immer mehr und besser verstehen. Damit segne du uns bitte und lass uns ein Segen auch für andere sein. Amen.